Danke, Herr Jesus Christus, für dein Wirken unter uns, für deinen reichen Segen, den wir in dir haben, in alle Fülle. Danke für deine Verheißungen, auf die wir bauen. Danke, Jesus Christus, für deine Liebe zu uns, für deine Gnade zu uns, deine Treue zu uns. Vor allem, Herr, danke für dein Wort, dass du durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns heute auch redest, dass du uns ausrichtest, uns fester machst und mündiger machst. Ich danke dir vom Herzen dafür. Ich möchte dich bitten, Herr, um deinen guten Segen, um Weisheit im Verstand, im Reden, auch im Hören. Herr, und lass uns deine Herrlichkeit sehen, sodass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Geist geschieht. In deinem Namen will ich das bitten. Bitte ich um für all die, die heute nicht an diesem Ort sein können, dass du bei ihnen bist, die auf eine andere Art und Weise im Geist verbunden sind, ob sie es zuhören übers Telefon oder über den Livestream oder das Nachhören. Herr Jesus Christus, segne sie auch und tröste sie. In deinem Namen will ich das bitten. Amen. Dann darf ich euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Ich möchte euch bitten, euch nicht gleich den Petrusbrief aufzuschlagen, sondern wir gehen dann nochmal zurück, sondern gleich in den 1. Korintherbrief zu gehen. 1. Korinther Kapitel 12 bis 14. Warum? Wir sind ja gerade in einem Exkurs. Wir sind zwar im Petrusbrief nach wie vor und kann sein, dass wir heute wieder zu Vers 11 zurückkehren oder spätestens nächstes Mal, dann werden wir im 1. Petrus 4, Vers 11 weitermachen und den folgenden. Aber wir beschäftigen uns gerade mit den Gnadengaben. Und nach der letzten Woche mit der kurzen Pause oder zwischendurch einer anderen Bibelstunde von Markus möchte ich hier wieder anknüpfen und weitermachen. Wir beschäftigen uns mit den Gnadengaben, erarbeiten uns von der Bibel ein Verständnis über die Gaben, die uns gegeben sind, wie wir mit ihnen umgehen sollen, was die Bibel darüber lehrt. So, Römer Kapitel 12 haben wir uns angeschaut, 1. Korinther 12, Kapitel, das 12. Kapitel haben wir uns angeschaut, sind jetzt Kapitel 13 und Kapitel 14 und da möchte ich heute mit euch über das Thema der Weisheit, nicht der Weisheit, der Weissagung noch sprechen. Und ich denke, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir einen guten Überblick über dieses Thema und dann können wir uns wieder zurückwenden zum Petrusbrief und hoffe, die Zielgerade schnell durchzulaufen und diesen Brief auch abschließen zu können. Also, 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 lese ich jetzt nicht am Stück vor, ich hole euch nur ganz kurz ab vom Zusammenhang als Erinnerung. Es lag bei den Korinthern ein Missbrauch der Geistesgaben oder beziehungsweise ein Unverständnis der Geistesgaben und die Gaben, die nach außen hin waren, besonders wahrnehmbar und erfahrbar, zählten viel. In dem Fall war das die Gabe der Zungenrede, die für große Verwirrungen dieser Gemeinde sorgte, unter anderem. Und Paulus behebt, und ganze drei Kapitel nimmt er eben Zeit, um dieses Thema zu behandeln. Worauf es ankommt bei all dem, und das war das Thema letztes Mal, das Paulus deutlich gemacht hat, er sagt, ich will euch einen besseren Weg zeigen und wo euer Eifer sein sollt. Und er zeigte einen Weg bei den Geistesgaben und er sprach darüber, dass die Liebe, das heißt all die Gaben, die eben nicht in der Liebe gebadet und durch die Liebe motiviert sind, letztendlich nichts taugen und für nichts, keinen Wert haben, weil sie nicht das hervorbringen, was dir alle Gaben hervorbringen sollen. Denn die Gaben sind gegeben zu einem Mittel und zu einem Zweck. Und der Zweck aller Gaben, die Gott der Gemeinde gibt, Jesus der Gemeinde gibt, dient der Erbauung der Gemeinde. Das heißt aber, wenn die Gaben, die man bekommt, lieblos eingesetzt werden, dann dient es nicht zur Erbauung und letztendlich erfüllt es auch nicht das Ziel und ein Ziel und Zweck dieser Gaben. Und dafür setzt sich Paulus ganz stark in diesem Zusammenhang ein und redet darüber und sagt, nicht alle haben die gleichen Gaben. Alle Gaben sind wichtig, aber nicht alle haben die gleichen Gaben. Und er spricht darüber, ich lese euch Vers 31 in Kapitel 12 noch einmal, eifert aber um die größeren Gnadengaben, einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann kommt das berühmte Kapitel 13, das Hohelied der Liebe. Ich habe versucht, euch da ein bisschen hineinzunehmen, auch in diese Thematik der Zungenrede, der Sprachenrede und Umgang mit ihm, damit ist auch noch nicht alles gesagt und jedes Mal nach den Bibelstunden merke ich dann, wenn Fragen kommen, inwieweit Klarheit da war oder inwieweit keine Klarheit da ist. Aber ich hoffe, dass das euch geholfen hat, ein bisschen das einzuordnen. Paulus geht zum Folgendes, und das möchte ich jetzt euch da jetzt ein bisschen hineinnehmen. Er sagt, die Gaben haben ein Ziel und Zweck, und zu diesem Ziel und Zweck müssen sie eingesetzt werden. Die Gaben, wir sollen uns aber nicht an die Gaben hängen und dadurch uns auch nicht definieren, sondern warum? Weil die Gaben letztendlich auch vergehen werden. Die Liebe bleibt, weil Gott bleibt. Die Gaben werden irgendwann mal aufhören, der Leib wird irgendwann mal erbaut werden, der Leib wird irgendwann fertig sein, wir werden irgendwann mal in aller Erkenntnis kommen, wir werden beim Herrn sein und werden in dieser Weise diese Gaben, die jetzt für hier uns gegeben sind, eben nicht mehr notwendig sein. Also warum sich auf das rühmen und danach ausstrecken und sich dann übervorteilen und für wichtig erhalten über Dinge, die letztendlich vergänglich sind. So wie wir mit diesen irdischen Dingen, die uns gegeben sind, wir sind dankbar, wenn sie Gott uns gibt, wir lernen damit umzugehen, aber wir hängen unser Leben nicht dran. So spricht Paulus auch darüber, über die Geistesgaben und sagt, definiert euch nicht über diese Gaben, vor allem die Gaben werden vergehen. Jetzt, habe ich euch letztes Mal mit hineingenommen, Entschuldigung, ich weiß jetzt gerade, habe ich euch mit hineingenommen, warum die Sprachenrede aufhören wird und dass sie aufhören wird? Habe ich das letztes Mal gemacht mit euch? Ich glaube, ja, okay, wunderbar, dann weiß ich, dann spätestens da, dann steige ich wieder ein. Also, der ganze Hintergrund, die Zungenrede hört auf, wenn Jesus wiederkommt, ja genau, stimmt, das weiß ich jetzt. Und dann ist die Notwendigkeit nicht mehr da. Steigen wir ab Kapitel 14 jetzt wieder ein und sind in der Thematik und dann gehen wir weiter. Paulus schreibt, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und das führt uns zu unserem Thema heute, das ich mit euch anschauen möchte, was diese Weissagung ist. Also, einen besseren Weg hat er uns vorgestellt. Dieser bessere Weg ist der Weg der Liebe. Und er sagt, strebt danach. Das ist unsere Ausrichtung. Danach sollen wir streben und unser Eifer einsetzen und für die Geistesgaben kämpfen, die Gemeinde erbauen. Und dann macht er deutlich und nimmt eine Gabe besonders heraus und er sagt, strebt besonders aber nach der Weissagung, dass ihr weissagt. Also das ist, was der Paulus der Gemeinde in Korinth empfiehlt und dann wiederholt er das und jetzt taucht die Weissagung immer und immer wieder auf. Ich zeige euch nur ein paar Verse in Vers 3 zum Beispiel. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also, streben nach der Weissagung und die Weissagung soll unter der Gemeinde sein, ist eine weit wichtigere Gabe, sagt der Paulus. Warum? Weil wer weissagt, redet zu den Menschen. Das Ziel ist ja der Gnadengaben, die Gemeinde soll erbaut werden. Menschen soll es hören. Es muss ihnen dienen. Und er sagt, die Gabe der Weissagung ist, man redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das hat was mit Weissagung schon mal zu tun, das merken wir uns. Dann schaut mal in Vers 5, sagt er, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Also Paulus ist darauf bedacht und er sagt, ja, ich würde mir wünschen, wenn ihr in Sprachen redet. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erwähnen, manche versuchen den Weg so zu gehen, dass sie sagen, es gibt überhaupt keine Zungenrede, es gibt überhaupt keine Sprachenrede. Und das ist einfach mit der Schrift nicht haltbar. Weil Paulus sagt selbst, ich möchte, dass ihr in Sprachen redet, aber umso mehr, dass ihr weissagt. Also sein Streben, und jetzt schaut mal, was er sagt, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also die Wertigkeit der Gnadengaben. Und jetzt macht sogar Paulus, er sagt, derjenige, der weissagt, ist größer als derjenige, der in Sprachen redet. Warum? Wenn es etwas der Gemeinde dient, das die Gemeinde erbaut, dann ist es größer. Wenn es nur einen selbst erbaut, ist es weniger. Also das ist die Wertung, wie Paulus damit umgeht und wie er darüber spricht. Aber wir halten einfach nur fest, jetzt redet er und stellt permanent die Zungenrede, die Sprachenrede gegenüber der Weissagung. Vers 6, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Und wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre, wiederum wird Sprachenrede gegenüber jetzt ein Paket von Gnadengaben, Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung und Lehre. Also Paulus stellt jetzt immer wieder und erinnert immer wieder, welche Gabe die Gemeinde erbaut, und er redet von Weissagung. Geht mal mit mir in Kapitel, in Vers 22. Vers 22 sagte: Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für den Unglaubenden, sondern für den Glaubenden. Ist interessant. Jetzt redet er über den Zweck und Sinn einer Gnadengabe, in dem Fall Sprachenrede und Weissagung. Und er sagt, schaut mal, für wen und für welchen Zweck würde die Sprachenrede gegeben und für welchen Zweck würde die Weissagung gegeben. Und er ermutigt und ermahnt sogar, den Verstand einzuschalten und jetzt weise zu sein und zu prüfen. Interessante Aussage, oder? Er sagt, die Sprachenrede ist nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Warum ist die Sprachenrede für den Ungläubigen und nicht für den Gläubigen? Die Gläubigen sollen sich doch haben doch nie die Gnadengaben. Und warum redet er, dass die Sprachenrede für den Ungläubigen sind? Ich zeige es euch gleich. Dagegen sagt er aber, die Weissagung ist nicht für den Ungläubigen, sondern für den Gläubigen. So, ich erkläre euch gleich, was das war der Unterschied. Aber nach was sollten wir uns mehr ausstrecken? Für eine Gabe, die für die Gläubigen oder für die Ungläubigen gegeben ist? Eigentlich schon für die Gläubigen. Es geht darum, dass die Gemeinde erbaut wird, dass die Gemeinde gestärkt wird. Inwieweit oder was ist an der Zungenrede oder der Sprachenrede, was ist... warum hat er sie Gott gegeben? Warum ist sie für Ungläubige? Wenn wir noch ein paar Verse vorher lesen, wird das ziemlich deutlich. Schaut mal mit mir ab Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Also zuerst fordert er auf und sagt, darf ich mal so formulieren, schaltet euer Grips ein. Ja? Denkt mal wie Erwachsene, nicht wie Kinder. Seid nicht kindisch. Nochmal, wie verhalten sich Kinder? Bei den Kindern, wer hat mehr, ich habe mehr, wer ist besser, wer ist schlechter? So, da ist Vergleichen und viel naiv. Man prüft nicht, man freut sich, ha, ich hab's. Paulus sagt, wenn du etwas hast, dann überleg, warum hast du es? Zu welchem Zweck hast du es? Eine Gabe, die Gott gibt, hat einen Zweck, hat einen Grund. Weißt du, warum Gott zum Beispiel euch die Gabe der Zungenrede gegeben hat? Weißt du, was diese Gabe bedeutet? Was ist diese Geistesgabe? Zu welchem Zweck, zu welchem Nutzen ist sie gegeben? Keine Ahnung, ich hab's. Ist schön, ich erfreue mich. So. Wozu hat es Gott gegeben? Also Paulus ermahnt und sagt, okay, seid vernünftig, seid erwachsen. Was macht ein Erwachsener? Und ich rede jetzt nicht von Jahren, ich rede von dem Glauben Erwachsener. Ein mündiges Kind Gottes weiß, es kennt die Schrift und es weiß, was Gott über seinen Willen, auch in Bezug der Gaben, was er in seinem Wort sagt. Er kennt die Schrift. Und das macht er, schaut mal, er sagt in Vers 21, es steht im Gesetz geschrieben. Also er sagt, seid Erwachsene, also es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen mit Fremder zu dem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Jetzt erklärt Paulus die Zungenrede und erinnert an eine Aussage von Jesaja. Und er zitiert einen Jesaja-Text. Und eine Verheißung, dass Gott durch eine fremde Sprache zu dem Volk reden wird, aber sie werden es auch da nichts hören, auch werden sie da nicht verstehen. Von was redet er? Geht mit mir in Jesaja 28. Eine Hand bleibt im Korintherbrief und wir gehen kurz in Jesaja 28. Was zitiert Paulus da? Von was ist da die Rede? Jesaja 28 ist eine Strafrede Gottes an sein Volk. Ab Vers 7 nehme ich euch mit hinein, Jesaja 28. Das sagt Gott über sein Volk. Und auch diese wanken von Wein und taumeln von Rauschtrank. Priester und Propheten wanken von Rauschtrank. Und verwirrt von Wein taumeln sie von Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, also sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenen, dass kein Platz mehr da ist. Wen will ich Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Also Gott spricht über ein Volk, das beim Verkündigen des Wortes Gottes, beim Weissagen des Wortes Gottes, beim Rechtsprechen des Wortes Gottes, beim Erklären des Wortes Gottes, sie benehmen sich wie Betrunkene, wie Besoffene. Da ist keine Geradheit, da ist keine Klarheit. Die sind berauscht, die sind nicht klar beim Verstand, die sind nicht mündig am Verstand. Sie wollen es nicht hören, sie verdrehen Gottes Wort, sie wollen es nicht hören. Und dann sagt Gott, wem will ich Erkenntnis lernen? Wie viel muss ich es noch euch sagen? Wie oft soll ich euch noch alles erklären? Wie oft soll ich euch noch alles sagen? Ihr wollt nicht hören. Keiner ist bereit, auf mein Wort zu hören. Das ist, was Gott sagt, das ist Gericht. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Vers 9. Wem will ich Erkenntnis lernen und wem will ich die Botschaft verständlich machen? Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind? Denn er sagt, Zafflazaff, Zafflazaff, Kafflakaff, Kafflakaff. Hier ein wenig, da ein wenig. Wer hat es verstanden? Zafflazaff, Zafflakaff, Kafflakaff, Kafflakaff. Wer wurde gerade erbaut? Wer hat gesagt, oh, das habe ich noch nie gehört. So eine herrliche Erkenntnis. Das, was du gerade über Gott so was Wunderbares hast, habe ich schon lange nicht mehr die Gnade habe ich hören können. Oder? Es sei denn, ihr habt die Gabe der Auslegung der Zungen. Aber wisst ihr, was der Geist Gottes macht, was der Herr macht? Das ist die erste Erwähnung einer Zungenrede in der Bibel. Hier wird etwas imitiert, was Zungenrede ist, nämlich Zafflazaff, Zafflakaff, Kafflakaff, Kafflakaff. Das bedeutet, man versteht es nicht. Er sagt, ich habe mit euch deutlich geredet, deutlich, klar, klar, klar geredet. Ihr wollt es nicht hören. Stattdessen habe ich euch betrunken, stattdessen habe ich euch besoffen. Ihr habt kein Rechtsempfinden, kein Gottesnähe, kein Wunsch nach Erkenntnis. Ihr verwerft permanent mein Wort. Wie viele Propheten habe ich zu euch gesagt? Und er sagt, es gibt eine Grenze, es gibt ein Vorbei. Und zwar ab dem Moment, wenn ich dann reden werde, aber so es für euch so klingen wird. Zafflazaff, Zafflakaff, Kafflakaff, Kafflakaff. Hier ein wenig, da ein wenig, hier ein wenig. Ihr werdet überall das in einer Sprache hören, die ihr nicht kennt. Obwohl ihr es mit euren Ohren hören werdet, werdet ihr es nicht verstehen. Und weil ihr es nicht verstehen könnt, werdet ihr auch das nicht begreifen können. Und weil ihr das nicht begreift, werdet ihr euch auch nicht mehr umkehren und auch nicht mehr Buße tun und auch nicht mehr gerettet werden. Das ist Gericht. Gott hat bis dahin zu seinem Volk immer und immer wieder in einer Sprache gesprochen, die sie kannten. Welche Sprache war das? Hebräisch. Später Aramäisch. Immer wieder in ihrer eigenen Sprache. Und bis dahin, liebe Freunde, bis dahin wurden die großen Taten Gottes und die Verheißungen immer in einer Sprache verkündigt, im Hebräisch. So, und Gott redete und sie wollten nicht hören. Sie wollten nicht hören. Und darum verheißt er, sagt, es wird eine Zeit kommen, ihr werdet es nicht mehr verstehen können. Das ist schon traurig, gell? Versteht ihr, dass das ein Gericht ist? Für wen wird dieses Zeichen gelten? Für Gläubige oder Ungläubige? Für Ungläubige, denn sie vorher dem Wort Gottes nicht geglaubt haben. Das heißt, wenn Zungenrede auftaucht, wenn auf einmal Menschen in dieser Sprache reden, dann ist es Gericht. Dann geschieht gerade Gericht. Das heißt, Gott verkündigt etwas, was niemand verstehen kann. Ist es gut? Ist es Gnade? Versteht ihr, warum es so wichtig ist, dass Paulus sagt, ich würde lieber ein paar Worte in klare Sprache reden, als tausend in Zungen? Warum? Er weiß warum, weil das Gericht bedeuten würde. Menschen würden reinkommen, Menschen würden sitzen, sie würden nichts verstehen. Keiner würde von der Sünde überführt, keiner von seiner Schuld überführt, keiner würde die Herrlichkeit Gottes sehen in seinem Wort, niemand würde am Herzen berührt werden. Man würde nur denken, boah, was passiert da? Hätte ich auch gerne. Wie kriegt man das? Aber mehr ist es nicht. Und selbst wenn man es kriegen würde, außer ein besonderes Erlebnis, mehr ist es nicht. Keine Erkenntnis, kein Verständnis. Lest mit mir noch ein bisschen weiter. Also, er sagt, Zafflerzaff, Zafflerzaff, Kafflerkaff, Kafflerkaff. Interessanterweise haben manche Übersetzer versucht, das zu übersetzen. Ich will nicht respektlos sein, aber ich muss jedes Mal grinsen und fast lachen, wenn manche Übersetzer versuchen, das sinngemäß, was das bedeuten könnte. So in der Weise gezählt und für wenig befunden, wie bei Daniel. Man kann es nicht übersetzen. Das ist eine Imitation einer Zungenrede, einer Sprache, die man niemand kennt. Man kann es einfach nicht übersetzen. Und jeder Versuch entzieht sich auch dem Kontext und der Bedeutung dieser ganzen Stelle. Also, dann sagt er, hier ein wenig, da ein wenig, Vers 11, jetzt schaut mal. Ja, durch stammelnde Lippen und durch fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Bevor ich weiterlese, wann tauchte die Zungenrede zum ersten Mal auf? Apostelgeschichte, wir kennen das als Pfingstwunder. Pfingsten. Deswegen sind die Pfingstgemeinden, die sich als Pfingstgemeinde bezeichnen, und da ist ganz oft in Verknüpfung mit der Zungenrede. Oder das ist oft man sieht sich als Pfingstgemeinde eben, weil da diese Phänomene stattgefunden haben. Und man sagt, so wie damals, so ist auch heute. Aber was geschah? Was geschah an Pfingsten? Warum auf einmal redeten die in Zungen? Johannes der Täufer, ich habe euch erklärt, war von Mutterleib, vollen Geistes, redete nicht in Zungen. Jesus, vom Geist gezeugt, redete nicht in Zungen. Die Jünger vorher redeten auch nicht in Zungen. Maria oder Zacharia, egal wer, die voll des Geistes waren. Und Lukas sagt uns immer, voll des Geistes. Keiner redete da in Zungen. Aber plötzlich am Pfingsten reden sie in Zungen. Was geschah am Pfingsten? Das Evangelium, die gute Nachricht, ging zu wem? Zu den Heiden. Warum? Weil das Volk, sein eigenes Volk, Jesus Christus als den Erlöser verworfen hat. Gott hat am Ende der Tage in seinem Sohn, sogar kam in ihr Volk, in ihr Fleisch und Blut, in ihre Sprache und hat im Sohn, ihrer Sprache, das Evangelium ihnen verkündigt. Und sie wollten es nicht hören. Und in diese Verwerfung, die haben ihn getötet, kam Gericht. Und ein Zeichen des Gerichtes, Gott sagt, okay, wir machen es so. Ab jetzt werde ich die großen Taten Gottes verkündigen. Aber wisst ihr was? Alle werden es verstehen, nur ihr nicht mehr. Ist das gut? Das ist traurig, oder? Das ist schrecklich. Das ist sehr schrecklich. Und dann kommen am Pfingsten aus allen Teilen der damaligen Welt kommen Juden nach Rom, die in allen Teilen der Welt gelebt haben. Und sie kommen da, wo sie geboren sind und kommen natürlich mit ihren Sprachen. Da gab es welche, die kamen dann aus Afrika, die anderen aus Rom, die anderen, was weiß ich, aus Asien. Die kamen alle da und lebten dann, kamen und waren in Jerusalem. Und als sie dann da waren, hat Gott eine Gabe gegeben durch den Geist Gottes, dass die Apostel und nicht nur die Apostel, auch die Jünger und die 120, die da waren, sie fingen in einem Augenblick in all diesen Sprachen, die sie nie gelernt haben, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Apostelgeschichte 2. Versteht ihr? Auf einmal, Petrus konnte auf einmal in einer Sprache das Evangelium predigen, von der er nie gelernt hat. Ist schon herrlich. Und dann sitzen da diese Menschen und sie hören das und sie sagen, wie kann das sein? Wie können wir sie verstehen? Es war nicht ein Hörwunder, es war ein Sprachwunder. Das heißt, sie waren befähigt, in einer fremden Sprache die großen Taten Gottes zu verkündigen. Was sind die großen Taten Gottes? Sein Rettungshandeln. Sie verkündigten die Rettung des großen Gottes. So, Und die Leute, die dabei hören, wie viel kamen an Pfingsten zum Glauben? 3000. Ist es viel oder wenig? Überlegt mal. Also ich, wenn ein Kind Gottes zum Glauben kommt, ich denke, ein Wunder. 3000 auf einmal. Ein paar Tage, kurze Zeit später, 5000. Dann hört Lukas auf zu zählen nebenbei. Dann heißt er immer noch eine große Menge, eine ganze Stadt, ein ganzes Dorf und so. Er hört auf zu zählen, weil er kann nicht mehr zählen. Menschen kommen zum Glauben. Aber der Punkt ist, sie alle hören in ihren Sprachen, aber die Juden sind da und was haben sie gehört? Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Und was haben sie dann gesagt? Die sind betrunken. Es ist gerade mal 12 Uhr und die sind betrunken. Petrus sagt, Freunde, es ist gerade 12 Uhr, wir können nicht betrunken sein. Wir trinken später. Nein, habe ich nicht gesagt. Es ist viel zu früh, betrunken zu sein. So, der Punkt ist, die Juden, die anderen Sprachen nicht kannten, sie konnten es nicht verstehen. Und sie standen da und für sie war das wie betrunken. Interessanterweise, aber was sagt Gott über sie? Was hat er vorher gesagt, bevor er gesagt hat, ich werde mit euch mit Zungenreden reden? Er hat gesagt, die sind betrunken, oder? Und dieses Wanken von Wein und Taumeln von Rauschtrank. Schaut mal, Gott sagt, das seid ihr. Und sie sagen, nee, das sind die. Die sind betrunken. Das heißt, sein eigenes Volk hatte diese großartige Proklamation, die dazu geführt hat, dass über 3000 Menschen zum Glauben kamen, hat bei ihnen nichts bewirkt. Warum nicht? Sie konnten es nicht verstehen. Und jedes Mal, wenn dann das Evangelium eine Grenze überschritt, zum Beispiel bei Cornelius, das war ein Heide, als dann sie zum Glauben kommen und die Juden dabei sind, was passiert da? Die reden da auch in Zungen. Jedes Mal, dann in Ephesus, Apostelgeschichte 19, dreimal kommt es in der Apostelgeschichte vor, jedes Mal, wenn Gott diese Grenze immer weiter, von Jerusalem, Samaria, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Jedes Mal, wenn Gott eins dieser Kreise durchbrochen hat, die Grenzen überschritten hat und das Evangelium weiter verbreitet wurde, bezeugt Lukas dieses Zeichen. Warum? Weil die Bibel uns damit Zeugnis gibt, das Evangelium geht jetzt zu den Nationen und die Juden sind verworfen. Dieser Baum, der ist verdorrt bis zu den Wurzeln. Da ist ein Fluch drauf. Sieh, da kommt keine Frucht mehr. Das ist Gericht. So, ihr spürt die Ernsthaftigkeit. Geht mir nur kurz in Jesaja, ich lese euch zu Ende. Wo lag das Problem? Vers 11. Ja, durch stammelnde Lippen und durch fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Vers 12. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften. Was haben sie verworfen? Die Ruhe. Welche Ruhe? Kommt her zu mir, alle mühseligen und beladen, und ich will euch Ruhe geben von euren Werken. Sie haben dieses Evangelium verworfen. Die haben die Ruhe, nämlich Christus, verworfen. Und sie haben sie nicht selbst verworfen, sondern daran gehindert, dass die anderen sie auch sehen. Und Gott sagt, okay, ihr habt es verworfen, ihr werdet es nicht mehr hören. Ihr werdet es nicht mehr hören. Versteht ihr, die haben nicht einfach die Propheten verworfen oder Gottes Wort pauschal verworfen, sie haben das Evangelium verworfen, sie haben die Ruhe verworfen, den wahren Schabbat verworfen, die haben Christus verworfen. Und das ist das Gericht, sie haben ihn gekreuzigt. Und dann schaut mal, Vers 12, und es ist, ich lese nochmal Vers 12, er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Erschöpften, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und das Wort des Herrn wird für sie sein. Zaflazav, Zaflazav, Kavlakav, Kavlakav. Hier ein wenig. Wiederholt es. Weil sie die Ruhe verworfen haben, weil sie Christus verworfen haben, wird für sie das nur noch ein Zungenrede sein. Und dann hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Damit sie rückwärts fallen, damit sie sich verstricken und damit sie letztendlich auch gefangen werden. Darf ich euch nur kurz das einfach nur zum Nachdenken geben? Wisst ihr, was gerade für viele Menschen, die sich nach diesen Zeichen Wundern ausstrecken, nach den Wirkungen des Geistes, wisst ihr, was ein Merkmal ist, wenn der Geist kommt und einen erfüllt, was passiert mit diesen? Die fallen rückwärts. Die fallen in Verzückung, in Trance und dann fallen sie rückwärts. Nur nebenbei, das ist Gericht. Für viele ist das die Offenbarung und das Erleben Gottes. Die Bibel sagt, in diesem Zusammenhang Zungenrede, rückwärts fallen, das ist Gericht. Schon erschreckend, oder? Und das Erschreckende aber ist nicht das Rückwärtsfallen, sondern das Erschreckende stürzen, zerschmettert werden, verstricken lassen und gefangen werden. Und hier ist eine geistige Gebundenheit, eine geistige Verstrickung. Das sind ernste Worte. So, warum lese ich euch? Geht mal wieder zurück zu 1. Korinther 14. Jetzt in den Worten des Paulus. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, Vers 22, nicht für den Glaubenden, sondern für den Unglaubenden. Okay? So, Paulus erinnert sie nur. Er sagt, seid mündig, habt Verstand. Ihr wisst schon, was Zungenrede bedeutet. Ihr kennt doch schon Jesaja 28, gell? Er zitiert und sagt, ihr wisst doch, was Gott da gesagt hat. So, was er im Prinzip macht, ist Folgendes. Er sagt, worauf rühmt ihr euch so? Da kommen Menschen hinein in Gottesdienst. Die sind nicht gläubig. Die sind Sünder. Und wenn sie so in ihrem Leben bleiben, gehen sie verloren. Wenn sie das Evangelium der Ruhe in Christus nicht hören, gehen sie verloren. Die Erquickung nicht hören, gehen sie verloren. So, und ihr aber findet es so wichtig, in Zungen zu reden. Für euch ist das schlechthin. Die Gotteserfahrung, die Gottesnähe, das Erlebnis schlechthin, das erbaut euch. Und alle wollt in Zungen reden. Und ihr redet jetzt alle in Zungen. Und Paulus sagt, was bringt es? Ihr rühmt euch etwas und ihr seid stolz auf etwas, was ein Gerichtszeichen ist. Es ist zum Gericht da. Für Juden, die in eure Gemeinde kommen, die werden nichts verstehen. Und ihr sagt, voll gut, heute ein Gottesdienst, alles in Zungen. Und hat sich einer bekehrt? Nö, egal, für uns war es voll gut. Wir hatten Erbauung. Wir hatten was Besonderes. Abgesehen davon, wie kann der Leib erbaut, also gebaut werden, wenn keiner zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Wenn keiner Buße tut, wenn keiner umkehrt, wenn er nicht in Christus zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und in sein Leib hineingetauft wird, wie kann der Leib erbaut, also wirklich gebaut sein? Der wird nicht gebaut und erbaut werden, fertiggestellt werden. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Und das ist ein falscher Umgang, weil man, und darum sagt Paulus, und das habe ich euch letztes Mal erklärt, jetzt kann ich mich nicht erinnern, das ist doch schon ein bisschen länger her, dass Paulus sagt, überlegt, diese Sprache, die hört auf. Dieses Zeichen hört auf. Es wird eine Zeit geben, da wird die Notwendigkeit für dieses Gerichtszeichen nicht mehr geben. Und deswegen wird diese Gabe auch Stück für Stück auslaufen. 1. Korintherbrief hat er sie noch gewarnt. 2. Korintherbrief lesen wir nichts mehr. Und ab 2. Korintherbrief bis zum Ende der Bibel taucht irgendwo Zungenrede nochmal auf. Ich habe sie schon ein paar Mal gelesen. Noch nichts gefunden. Nichts mehr. Selbst wenn wir in die kirchengeschichtliche Überlieferung gehen, finden wir irgendeinen Mönch in irgendeinem Kloster, der, ich vermute, eher durchgedreht ist, als dass er eine Gabe der Zungenrede hatte, der irgendwas wie auch immer, darum gebabbelt hat. Und man sagt, dass das einen Bericht wir haben von einem, der interessanterweise, aber Ende des 19. Jahrhundert, auf einmal in einer wellenartigen Bewegung von Skandinavien über USA und ganz Europa, eine Bewegung der Zungenrede. Ich lese in der Schrift nirgendwo, dass diese Gabe wieder entflammt wird, dass Gott diese Gabe wieder geben wird. Lese ich nicht. Aber ich lese, dass viele falsche Verführungen stattfinden werden. Das lese ich. und dass Menschen lieber diesen Dingen hinterherlaufen werden, weil sie lieber diesen Wirkungen als sich an Gott anhängen. Das lese ich. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und von da bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn das anbelangt. Nochmal, ich sage es euch an dieser Stelle. Kann Gott das heute Menschen geben, einzeln? Natürlich, wer bin ich, dass ich das wäre? Aber die Gabe an sich selbst, in der Gemeinde, zum Zeugnis, für die, dass die Juden verworfen sind, ist nicht mehr gegeben. Eigentlich, wisst ihr, für wen die Gabe wieder gegeben werden müsste? Für uns. Ab dem Moment, 70 nach Christus, als das jüdische Volk als Nation aufgehört hat zu existieren, weil Gott sie durch die Römer ausgelöscht hat, war die Notwendigkeit dieser Gabe nicht mehr da. Und das war der Moment, wo die Sprache ausgelaufen ist. Ja. Und Paulus erinnert sie, zu dem Zeitpunkt aber, das ist, als er den Brief schreibt, sind wir nicht bei 70, nach 70 nach Christus, sondern vor 70, also vor der Tempelzerstörung. Das heißt, die Gabe und auch als Zeichen Juden gegenüber ist noch da. Und darum sagt er auch, ich wünschte, ja, ihr würdet alle so reden, aber viel mehr in der Weissagung. Und dann lesen wir jetzt Vers 22 nochmal. Daher sind Sprachen zu einem Zeichen nicht für den Glaubenden, sondern für den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für den Ungläubigen, sondern für den Glaubenden. Jetzt sagt er, guckt mal, Gott hat aber eine Gabe gegeben, der Weissagung, die uns dient. Er hat eine Gabe gegeben, an der wir Gottes Willen erkennen können, Gottes Willen verstehen können und dadurch die Gemeinde erbaut werden kann. Lasst uns doch nach der streben, nach einer Gabe, die für Gläubige da ist, dass man zum Glauben kommen kann. Dass Menschen im Glauben gestärkt werden, dass Menschen im Glauben ermutigt werden. So wie er definiert hat, dass er sagt, Weissagung, aber zur Erbauung, zur Tröstung, zur Ermahnung, sodass der Leib Christi wächst. Also er sagt, er stellt Weissagung über Sprachenrede, weil diese Gabe fördert den Leib und die Gabe der Zungenrede ist ein Gericht, ist eine Gabe des Gerichts. Ich hoffe, ihr seid erwachsen am Verstand. Ein Kind will sagen, ist mir egal, Hauptsache ich hab's. Ich finde es so gut, das tut mir so gut, das ist mir egal, ob die anderen was verstehen oder nicht. Mir bringt es was. Wenn man so sich verhält, das ist kindisch, unmündig. Darf ich nur nebenbei sagen, das betrifft jede Gabe. Wenn man sagt, ist mir egal, ob es den anderen bringt oder was bringt oder nicht, Hauptsache ich habe was davon. Das ist sehr unmündig. Mündig wäre im Verständnis, um was geht, den Leib Christi zu erbauen, zu sagen, okay Jesus, welche Gaben erbauen den Leib? Und eine ist die Weissagung. Und dann sagt Paulus, jetzt bitte, strebt danach. Eifert um diese Gabe, macht diese Gabe groß. Stellt sie hoch. Die ist wichtig. So, was ist diese Gabe, gell? Wie können wir etwas hochstellen, groß machen, wenn wir nicht mal wissen, was das ist? Oder wissen wir, was Weissagung ist? Für mich war das wirklich nicht einfach. Warum? Weil einfach unsere Prägung ist, Weissagung wird sehr schnell und vor allem mit was verknüpft? Mit Prophetie. Und Prophetie wird wohin hinein verortet? Ins Alte Testament. Und dann noch natürlich Johannes der Täufer, der letzte Prophet. Und dann Neues Testament, die Apostel, Propheten. Und dann läuft das Ganze aus und wenn man heute von Propheten hört, dann schwierig, gell? Natürlich ist es schwierig und deswegen braucht es ja die Gabe der Geistesunterscheidung. Also was ist die Weissagung? Ist es prophetische Rede? Ist es Prophetie? Bevor ich euch da weiter mit euch gehe, eine Sache zu Prophetie grundlegend. Ein Prophet ist nicht der, der in die Zukunft schauen kann. Das ist nicht die biblische Definition von Prophetie. Also Prophetie ist nicht einer, der sagt, in der Zukunft passiert das. So, in 15 Jahren ist das. Und alle, okay, Mensch, der kann in die Zukunft schauen. Das ist nicht Prophetie. Ein Prophet nach in der Definition der Bibel ist der, der von Gott berufen wird und Gottes Volk zu Gott zurückruft. Er sagt, kehrt um. Ein Prophet ist einer, der Buße verkündigt und sagt, kehrt um. Das ist in erster Linie ein Prophet der Schrift. Einer, der sagt, kehrt um, und zwar kehrt zurück zu Gott und zu seinem Wort. Die Propheten des Alten Testaments haben das getan. Die haben gesagt, kehrt zurück zu Gott, zu seiner Tora, zu seiner Weisung, zu seinem Gesetz. Ihr habt das Gesetz Gottes gebrochen. Ihr habt den Bund gebrochen. Und der Prophet hat seine Aufgabe, frühmorgens aufstehen, senden zu deinem Volk, das Volk ermahnend und sagen, ihr lebt ohne Gott. Das ist eigentlich ein Prophet. So gesehen ist das was, ein Prophet? Ist er was? Ein Verkündiger. Einer, der einen Dienst am Wort tut. So, jetzt kommt aber das Element, an dem die meisten das mit der Prophetie verknüpfen. Jetzt kommt in der Weisung Gottes, auch in dem Auftrag Gottes, auch inspiriert durch den Geist, kommt der Aspekt der Prophetie, und der Prophet sagt, von Gott beauftragt, wenn ihr umkehrt, dann verheiße ich euch, was Gott tun wird. Wenn ihr umkehrt, Leben, Segen. Und er sagt, wie dieser Segen sich auswirken wird. Er sagt, dieser Prophet sagt auch, auf welche Grundlage dieser Segen kommt. Auf welche Grundlage man Buße tun kann. Und darum verkündigen die Propheten alle was? Christus. Weil die verkündigten diesen Weg der Buße, Umkehr nur in Christus. Auf keinem anderen Weg konnte man ja Vergebung bekommen. Darum verkündigten alle Propheten, Anfang von Samuel, verkündigten ihr diese Tage. Weil sie den Weg nach vorne geschaut haben, auf welchem Weg wird Gott die Sünden vergeben. Darum verkündigen das. Aber sie verkündigen auch, wenn ihr nicht Buße tut, dann offenbarte Gott ihnen, was passieren wird, was mit ihnen, für all die, die das verwerfen werden, die diesen Weg der Ruhe verwerfen werden, was dann kommen wird. Und so verkündigen das Gericht, den Zorn Gottes. Und wisst ihr was? Und zugleich, oder in der gleichen Weise, verkündigten sie was? Christus, das Kreuz. Denn wo hat Gott die Sünde gerichtet? Am Kreuz. So verkündigten die Propheten permanent das Kreuz Christi. Das ist eigentlich ein Prophet. Einer, der Gottes Volk zurück zu Gottes Weisung, zu Gottes Offenbarung, zu Gottes Wort zurückruft und sie daraufhin aber ermutigt oder ermahnt in Bezug auf das, was kommt. Wenn wir heute sagen würden, wenn die Menschen da sind, die nicht glauben, aber nicht Buße tun, Jesus kommt bald und jeder, der ihn verwirft, was wird mit dem passieren? So, wir verkündigen das Gericht, wir verkündigen die Gnade. So, in dieser Weise ist das nicht so spektakulär, oder? Ist es nicht so, oh, Prophetie, der ist ein Prophet, ich habe eine Vision, ich habe ein Gesicht, ich habe einen Traum. Und darum sagt Gott, ja, wer träumt, der träumt weiter. Wer ein Gesicht hat, hat er vielleicht noch zwei Gesichter. Aber wer das Wort Gottes hat, bewahre das. Der bleibt beim Wort. Der bleibt beim Wort. Ein Aspekt der Prophetie ist Weissagung. Um das euch kurz jetzt zu erklären, wirklich so kurz wie ich kann, möchte ich euch ein paar Aspekte der Weissagung einmal kurz vom Alten Testament euch daran erinnern und dann vom Neuen Testament euch zeigen. Und dann hoffentlich, dass wir Klarheit darüber haben, was Weissagung bedeutet. Vielleicht steige ich die Neugier noch ein bisschen mehr. Ich vertröste euch die ganze Zeit, gell? Wann geht's los? In 1. Korinther 11 sagt Paulus, dass wenn ein Mann mit seinem bedeckten Haupt betet oder weissagt, entehrt er. Und wenn eine Frau betet oder weissagt und sich nicht verhüllt, entehrt sie auch ihr Haupt. Also ist die Rede, dass eine Frau oder ein Mann beten oder weissagen. So, Mann und Frau in der Gemeinde. Wir reden über die ganze Kopftuchfrage, aber das, keine Ahnung, was das bedeutet. So, die soll sich bedecken, wenn sie weissagt. Aber wenn jemand wissen, was Weissagen ist, so, was machen wir da? So, das ist für uns wichtig, dass wir da Klarheit haben, was diese Weissagung ist. Also, ab ins Alte Testament, ein, zwei Stellen. Sonst könnte ich bei jedem Propheten jetzt durchgehen. Mache ich nicht. Ich gehe einfach zu Mose einmal. Vierte Mose, Kapitel 11. Soll einen kurzen ersten Einstieg, ein Aspekt. Ich zeige euch Aspekte der Weissagung. Die Begebenheit ist folgendes. Mose ist erschöpft. Mose hatte den Auftrag, permanent das ganze Volk zu richten. Das heißt, sie kamen zu ihm mit einem Anliegen und dann haben sie gesagt, was sollen wir tun? Was ist richtig oder was falsch? Was wäre im Sinne Gottes, mit dieser und dieser Sache zu verfahren? Und Mose war von Gott begabt und berufen, durch den Geist Gottes ausgestattet, Recht zu sprechen, sie zu leiten und sie zu lehren. Das war seine Aufgabe. Und könnt ihr euch vorstellen, ein Millionenvolk. Und alle wollen zu Mose. Ich meine, die Schlange möchte ich nie vorstellen. Jeder. Und er war immer allein. Könnt ihr euch vorstellen, von einem Millionenvolk alle Sorgen anzuhören? Stellt euch mal das vor, der arme Kerle. Ich vermute, der hatte keine guten Träume gehabt. Keine guten Nächte. Ich weiß nicht, ob er überhaupt Nächte hatte. Ja. Er muss alles sich anhören und alles beurteilen. Und irgendwann mal sagt er, Gott, ich kann nicht mehr. Und dann bekommt er einen Rat und 70 sollen dann ihm helfen bei dem. Und was passiert ist, ab Vers 17 sagt Gott Folgendes. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr alleine tragen musst. Das ist gut. So, merkt ihr, er hat einen Dienst, eine Begabung, aber er kann allein diese Last nicht tragen. Also gibt Gott Gaben, und zwar nicht nur ihm allein, sondern 70. Nicht ohne Grund 70, weil dahinter steht eine Zahl 7 für ganz und 10 für vollkommen. Also er setzt ein, welche, die mit ihm die ganze vollkommene Last tragen sollen, diese Gemeinde. Und wie? Er sagt, ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist. Von welchem Geist ist hier die Rede? Von dem Geist Gottes, von dem Geist Christi. Das heißt nicht, Mose, ich nehme von deinem Geist, weil du bist so schlau. Ich gebe etwas ihnen von deiner Schlauheit, von deiner Fähigkeit und dann verteilen wir das Ganze auf 70. Nein. Mose sagt, oh, Mose ist da nicht die Fähigkeit, sondern durch den Geist begabt. Und Gott sagt, ich nehme von dem gleichen Geist, der auf dir ist, kriegen sie auch. Interessant, gell? Dass die Gnadengaben Geistesgaben sind. Befähigung durch den Geist. Also passiert Folgendes. Der Geist Gottes kommt, ich lese ab Vers 25. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist über sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad. Und auch auf sie kam der Geist, sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelt hinausgegangen, und sie weissagten im Lager. Da lief der junge Mann, ich glaube, es ist Josua gewesen, hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagten im Lager. Also er sagt, das geht ja gar nicht. Mose, er eiferte für Mose. Und Josua oder so, also ich nicht so viele Details. Auf jeden Fall, der Geist Gottes kommt. Und er kommt und dann äußert sich das, wie sie weissagen. Wir halten das fest, in dem ganzen Zusammenhang die Fähigkeit und die Befähigung, eine Gabe auszuüben. Mose musste ihnen Gottes Willen, Gottes Wort offenbaren. Ihnen Gottes Wort sagen, in jeder einzelnen Situation, was für sie wichtig war und was für sie richtig war. Wir halten das nur kurz fest. Gehen wir weiter. Gehen wir in 2. Chronik. 2. Chronik, Kapitel 18. Zweiter Chronik 18, eine wirklich auch eine sehr, sehr, sehr interessante Begebenheit, lohnt sich das ganze Kapitel durchzulesen. Falls ihr Interesse daran habt, ermutige ich euch. Es geht um den Propheten Micha, und der war nicht so beliebt. Und der Grund, warum er nicht so beliebt war, weil er hatte geweissagt, aber das geweissagt, was Gott wollte und nicht, was der König hören wollte. Und er war verrufen, weil der König und das Volk wollte natürlich immer solche Weissager, die immer das sagen, was sie hören wollen. Die nach ihrem Verständnis, nach ihrem Willen redeten. Und da lernen wir einiges über Weissagung. Lass mich ab Vers 7 lesen, Kapitel 18. Da sagte der König von Israel zu Josaphat: Einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen konnte. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich. Nicht schlecht, gell? Ich hasse ihn. Also, ehrlich war er, der Junge. Ich hasse ihn, warum? Weil er weissagt permanent nichts Gutes über mich. Kein Wunder. Ja. Solche Leute mag man nicht. Man mag natürlich alle, die über uns was Gutes weissagen. So. Wer war das? Es ist Micha, der Sohn Jimla. Josaphat aber sagte: Der König spreche nicht so. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte: Hol schnell Micha. Hol schnell den Sohn des Jimla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, begleitet mit königlichen Gewändern, und sie aßen vor einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn des Kenana, machte sich eiserne Hörner und sagte: So spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis sie vernichtet hast. Ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten: Zieh hinauf nach Ramoth und Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr wird sie in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hineingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte: Siehe, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Alle reden nur Gutes. Bevor du was sagst, weiß, alle Propheten, die haben meins gut mit dem König. Doch ein gut für den König, doch dein Wort sei wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Micha aber sagte: So wahr der Herr lebt, nur was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. So, es gibt zwei Arten, also Weissagung war, ein weiterer Aspekt ist, den Willen Gottes zu offenbaren. In dem Fall wollten sie einen Propheten sagen: Was ist der Wille Gottes? Was will Gott? Und sie riefen einen, eben einen Propheten, der sich daran auskannte, was der Willen Gottes war. Nun waren ein Haufen Propheten, die sagten, sie kennen sich aus dem Willen Gottes, und sie sagten: Gott will es schon, das wird schon, wir haben Gutes mit dir vor. Du mach das, du wirst gewinnen, all das. Micha war der einzige Prophet da in dieser Situation, der gesagt hat: Ich sag, was Gott sagt. Das ist wichtig. Eine Weissagung ist die das Bekanntmachen des Willen Gottes und nicht, was die Menschen hören wollen. Ob es denen gefällt oder nicht. Wenn Gott sagt, Gericht, dann ist Gericht. Wenn Gnade, dann ist Gnade. Wenn Buße, dann ist Buße. Man redet nicht nach ihren Ohren, nach den Ohren der Menschen, und kitzelt sie, und damit sie nur das hören, was sie immer hören wollen. Sondern man redet die Worte Gottes. Weissagung ist, und ich finde es eine gute Definition von Micha: Nur was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Merkt euch das, wenn wir zurückgehen zu 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11. Was sagt, wer aber redet, der rede die Aussprüche Gottes. Aussprüche Gottes. Wer redet, redet Aussprüche Gottes. Nicht seine eigenen. Nicht eigene Ideen, nicht die Ideen des Volkes, der Gemeinde. Aussprüche Gottes muss man reden. Wer weiß, sagt, es sind Aussprüche Gottes. Die Geschichte ist übrigens echt amüsant. Ich erzähle es nur ganz kurz und dann lese ich weiter. Micha kommt und wisst ihr, was er sagt? Der König sagt: Und Micha, sag mir. Soll ich machen oder nicht? Werde ich siegen oder nicht? Und wisst ihr, was Micha macht? Er sagt: Ja, du wirst siegen. Er sagt: Du wirst siegen. Und da sagt der König: Leg mich nicht rein. Ich weiß, dass du mir immer was Böses willst. Sag die Wahrheit. Und dann sagt er: Du wirst verlieren. Das ist so echt, echt humorvoll. Der spielt einfach das Spiel mit und der König weiß es. Der weiß es, egal. Das ist, also ich liebe diesen Abschnitt. Aber das ist nicht unser Fokus. Jetzt möchte ich euch noch einen weiteren Aspekt zeigen, der für uns wichtig ist. Also Weissagung hat was mit Gottes Volk, Volk zu leiten, und zwar durch den Geist, wie bei Mose, Gottes Wort, Gottes Weisung zu geben durch den Geist, damit das Volk Orientierung bekommt. Weissagung hat da was damit zu tun, nur das zu sagen, was Gott zu sagen hat, seinen Willen zu offenbaren, nicht den eigenen Willen. Was ist aber Weissagung noch? Ich möchte euch noch einen Aspekt zeigen. Geht mit mir in Chronik, 1. Chronik, also ein bisschen zurückblättern. 1. Chronik 25. Wir sind bei David, als David eine ganze Band einsetzte, um den Lobpreis Gottes zu wirken. Er hat Asaf und seine Söhne dazu berufen, von denen finden wir einige Psalmen oder einige dieser Lieder in den Psalmen, richtig? Habt ihr schon mit Sicherheit gehört, ja? Also nicht unser Bruder Asaf, sondern ein Psalmist. Also er war, ich lese vielleicht Vers 1. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hermanns und Jedutums zum Dienst aus. Und jetzt hört mal zu. Die mit Zittern und mit Harfen und mit Zimbel, und was steht jetzt? Weissagten. Wie weissagt man mit Harfen, mit Zimbeln, mit Klavier und Gitarre, mit Cajon oder Schlagzeug? Wie weissagt man? Interessant. Sie weissagten, also sie wurden zu einem Dienst berufen, mit Instrumenten Gott zu weissagen. Was meint damit? Ist gut, wenn wir ein bisschen weiterlesen, wird es klarer. Schaut mal ab Vers, ich lese ab Vers 3. Von Jedutun, die Söhne Jedutuns, das ist ein komischer Name, Gedalia und Zeri und Jesaja, auch schön, Haspaya, ich überspringe jetzt mal die Namen, Entschuldigung, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der mit der Zither weissagte, um den Herrn zu preisen und zu loben. Also Weissagung bedeutet nicht nur in dem Sinne der prophetischen Rede, es bedeutet nicht nur, das Volk unter dem Wort Gottes zu leiten, Gottes Wort treu weiterzugeben, sondern es bedeutet auch Gott zu preisen und ihn zu loben. Ist auch ein Aspekt des Weissagen. Warum ist das für uns wichtig? Warum? Sonst verstehen wir 1. Korinther 11 nicht. Wenn Paulus permanent sagt, ihr Frauen sollt nicht, was? Lehren. Ja, aber wie passt das Beten und Weissagen? Und dann sagt er, aber nicht lehren. Ich verbiete, eine Frau soll schweigen in der Gemeinde. Ja, in dem gleichen Text ist doch ein Widerspruch, oder? Er meint nicht absolutes Schweigeverbot. Er meint nicht, die Frauen dürfen ihren Mund nicht aufmachen in der Gemeinde. Er sagt, sie können beten. Ja, sie sollen beten. Und sie sollen Gott preisen. Sie sollen Gott loben. Und wisst ihr was? Wer wirkt das Gebet in uns? Wer wirkt den Lobpreis in uns? Ist es wir in unseren Gedanken, in unserer Intelligenz, in unserer Fähigkeit? Wer gibt die Befähigung, die Begabung, nicht nur ein Instrument zu spielen, zur Ehre Gottes, sondern auch die Lieder zu singen und die Lieder zu schreiben? Aber was sollte der Inhalt dieser Lieder sein? Was sollte die Motivation dieser sein? Das Wort Gottes. Nicht unsere Ideen. Herr, nicht ich. Wir. So, nicht unsere Ohren soll es klingeln, nicht uns soll es gefallen, sondern um wen geht es hier? Genauso wie bei der Weissagung. Liebe Freunde, ist so wichtig, das hat große Auswirkungen. In der Verkündigung wissen wir sollen Gottes Wort predigen. Aber im Loben und Preisen, was sollen wir da tun? Uns selbst verherrlichen? Uns selbst besingen? In der Predigt geht es nicht darum, dass unsere Ohren gekitzelt werden, dass wir nur das hören, was wir hören wollen. Das wissen wir, gell? Wir wollen Gottes Wort. Aber bei den Liedern, da muss schon meine Ohren gekitzelt werden. Da will ich nur das hören, was mir gefällt. Versteht ihr? Das ist ein Widerspruch. Ich finde es höchst interessant, dass Weissagung nicht nur in der Verkündigung, in der Prophetie wieder zu finden ist, sondern genauso im Lobpreis, in der Anbetung. Das bedeutet, dass wenn die Gemeinde, wie wird die Gemeinde erbaut? Indem ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Offenbarung, ein Wort der Weissagung gebracht wird. Wenn Menschen unter das Wort kommen, durch Psalmen und geistliche Lieder, kennen wir aus der Schrift, oder? Wird die Gemeinde erbaut werden. Auch da geschieht Weissagung, da wird Gottes Wille verkündigt. Umso mehr haben wir eine große Verantwortung, was für Lieder wir singen. Umso mehr ist unsere Verantwortung, wie wir die Lieder singen. Ob wir das wirklich zur Ehre Gottes tun oder nicht. Das ist ein Aspekt der Weissagung. Und das finden wir nicht nur im Alten Testament. Das sage ich euch noch kurz und dann schließe ich für heute und nächstes Mal gehen wir ins Neue Testament und holen uns Definition, ob gibt es im Neuen Testament sowas. Aber damit ich schon mal an dieser Stelle eine Brücke schlage. Wenn wir in Lukas Evangelium gehen, dann beginnen wir, Kapitel 1 kommen wir, was ist das? So, Zacharias. Nee, zuerst die Mama von Johannes dem Täufer, Elisabeth. Voll des Geistes, als Maria kommt und die Babys durchdrehen im Bauch. Und dann beginnt, was macht sie zu weissagen? Voll des Geistes, preist sie Gott. Und was sagt sie? Liest man mal diesen Lobgesang. Und was sagt sie? Sie offenbart Gottes Willen. Sie sagt Gottes Erlösungsplan. Sie offenbart, wer eigentlich da im Bauch der Maria ist. Das macht die Elisabeth. Ich danke euch. Das macht die Elisabeth. Sie offenbart Gottes Willen. Sie lehrt da nicht. Sie geht nicht auf die Kanzel und predigt. Sie voll des Geistes sagt, Maria, weißt du, was da du im Bauch hast? Den Erlöser der Welt. Kurze Zeit später, Kapitel 1, Vers 51, Zacharias. Da heißt es, und voll des Geistes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, weissagt Zacharias und spricht, gelobt sei Gott, der uns besucht hat und erzählt das ganze Evangelium von Jesus Christus, dass die einen daran sich stoßen werden, dass die einen es verwerfen werden, aber für einen, die anderen wird es ein Aufstehen geben, all das. Er offenbart Gottes Willen und dann heißt er weissagt. Er lehrt da nicht, er predigt nicht, er lobt Gott. Aber in diesem Lobpreis, erfüllt durch den Geist, werden Gottes Wahrheiten bekannt gemacht. Ein Lobpreis. In gleicher Weise finden wir diesen Lobpreis bei den Asaf und seinen Söhnen und bei all den anderen, Jedutuns und so weiter. Sie verkündigten und priesen Gott. Das heißt, es ist ebenfalls eine Gabe, durch den Geist gegeben, Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen und in einer Weise ihn groß zu machen, nämlich in der Form der Anbetung. Ob das Gebet oder Lied oder Harfe oder Psalter oder was auch immer es ist. Darf ich noch eine Sache euch kurz erwähnen? Damit ich das Alte Testament abschließen kann, damit wir eine gute Grundlage fürs Neue haben. Interessanterweise gibt es noch einen weiteren Aspekt der Weissagung und der ist nicht in dem, oder andersrum, der betrifft ungläubige Personen. Saul bekam einen Geist und als der Geist kam, das heißt, 1. Samuel, Kapitel 10, und er fing an zu weissagen. Und dann verwirft Gott ihn, und dann weissagt er nicht mehr. Saul war nicht der Mann Gottes, er hat an Gott nicht geglaubt, nicht in dieser Weise, wie David es geglaubt hat. Gott hat ihn verworfen, aber er konnte trotzdem weissagen, befähigt durch den Geist. Und jetzt wird es noch extremer. Es gab noch einen, der sogar ein falscher Prophet war. Ein geldgieriger Mensch, der nur um des Geldes willen alles gemacht hat, was er getan hatte. Wisst ihr, wie der hieß? Bileam. Und wisst ihr, was er getan hat? Geweissagt. Und zwar eine der herrlichsten Weissagen, die dazu geführt hat, dass die Weisen aus dem Morgenland überhaupt Jesus gefunden haben. Der Morgenstern. 4. Mose 22 bis 25, könnt ihr nachlesen. Eigentlich wollte er nicht, sollte verfluchen, aber wenn Gott wollte, dann hat er geweissagt. Und so gab es noch einen, der hatte alles andere vor, als Jesus groß zu machen und sagte, kommt Leute, lasst uns den einen umbringen, sonst geht das ganze Volk verloren. Und dann sagt die Schrift, das war Kephas, der Hohepriester. Er hatte keine Ahnung gehabt, was er gerade gesagt hatte. Denn er weissagte, weil er in diesem Jahr ein Hohepriester war. Er ahnte nicht, dass er gesagt hatte, das ist der richtige Weg, dass Gott auf diesem Weg das ganze Volk retten wird, wenn er sterben wird. Er hatte keine Ahnung, dass er in diesem Moment geweissagt hatte. Warum sage ich euch das? Weissagen bedeutet, dass der Geist an einem wirkt und Gottes Willen einem offenbart. Im Neuen Testament werde ich euch konkretisieren, um was für eine Offenbarung, um was für einen Willen wird es gehen. Was steht im Zentrum dieser Weissagung? Das werde ich euch zeigen. Aber wir nehmen erstmal diesen Hintergrund. Und Gott gebraucht Ungläubige wie Gläubige, um sein Wort und seine Wahrheit zu proklamieren und seine Wahrheit zu offenbaren. Weissagung hat den Aspekt, das Willen Gottes zu offenbaren, das Volk Gottes zu leiten, zu erbauen, zu stärken, aber genauso auch Gott zu loben und zu preisen. Und das heißt, wenn wir im Neuen Testament davon lesen, ich wünsche, dass ihr alle weissagt, strebt nach Weissagen, dann geht es nicht darum, dass er sagt, ich würde gerne, dass ihr alle prophetisch hier redet und als Propheten werdet. Das ist nicht gemeint. So, wir gehen weiter nächstes Mal und gucken, wie im Neuen Testament die Weissagung dann uns noch präziser erklärt wird. Und glaub mir, es wird noch viel präziser, dass eigentlich kein Zweifel darüber herrschen kann, was Weissagung eigentlich ist. Ich möchte beten. Und dich loben und dich preisen, Jesus Christus, für dein wunderbares, herrliches Wort, das du uns offenbart hast, uns kundgemacht hast. Jesus Christus, dass wir hören es in unserer Sprache, heute in Deutsch. Und wir können verstehen, für uns ist es nicht ein Zafflerzaff, Zafflerzaff, Kaffler, 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 und da etwas und da ist etwas und wir begreifen es nicht. Nein, wir dürfen es hören, wir dürfen es begreifen, wir dürfen es glauben. Das ist pure Gnade. Ich will dich loben dafür, will dich preisen dafür und will dich bitten dafür, Herr, dass du auch diesen Ort und unsere Gemeinde und uns selbst zu mündigen, zu Erwachsenen am Verstand, Erwachsenen Gläubigen machst, die nicht darauf sind, sich selbst zu erbauen und zum Selbstzweck, sondern darauf aus sind, dass dieses Evangelium andere hören und andere dadurch erbaut werden, Herr. Erziehe uns dahin zu wirklich einem Ort, der wächst in diesen Dingen. Jesus Christus, in deinem Namen will ich bitten, schenk uns Gnade darin. Amen. Jawohl, Spendenbescheinigungen sind da. Für all die gespendet haben und sie unbedingt brauchen für die Steuererklärung. Da vorne ist der Tisch und die sind alphabetisch geordnet. Nehmt das, was euch gehört, den Rest lasst liegen. Wunderbar, danke dir, Edward.